auferstanden. Amen. Praise Gott. Er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Unser König Jesus ist aus dem Grab gekommen, hat dem Tod und der Hölle die Macht genommen. Herr, ich preise dich für diesen glorreichen Sieg, den du vollbracht hast. Hat niemand geschafft bisher. Und du bist der Einzige, du bist der Anfang und das Ende, du bist der Erste und der Letzte. Du bist der, der da tot war und wieder lebendig geworden ist. Halleluja. Und ich preise meinen lebendigen Heiland heute Morgen. Amen. Praise Gott. Gerhard, du hast einen schönen Hymnus, das wollen wir hören. Der König Jesus, der Herr aller Herren, König aller Könige.
Ja, der starke königliche Held zerbrach des Todes schweren Bann. Sein Fuß zertrat der Hölle Macht, aus hartem Fron sind wir befreit. Er, der den Stein verschlossen hielt, und den man noch im Grab bewacht. Er steigt als Sieger aus dem Grab, fährt auf in strahlendem Triumph. Schon werden alle Klagen stumm, in Freude wandelt sich der Schmerz. Denn auferstanden ist der Herr, ein lichter Engel tut es kund. Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, aus dem Grabe er auferstand, dem Vater und dem Geist zugleich durch alle Zeit und Ewigkeit.
Praise Gott. Wir singen weiter. Oh, Glory, wir beten dich an. Lass unsere Hände und unser Herzen zu Gott erheben und unsere Blicke nach oben richten. Unser Jesus lebt. Mein Jesus lebt. Dein Jesus lebt. Halleluja, der Jesus, den Gott sandte. Er ist auferstanden. Majestät. Du preise ihn, bete ihn an. Diesen König aller Königen, den Herrn aller Herren. Halleluja, du erlöst meine Seele vom Tod und Teufel, von Sünde und aller Gewalt der Hölle. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir für die Erlösung. Majestät. Und der Engel sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Du bist Sieger, Herr, halleluja. Einen ganz besonderen Gruß möchte ich heute Morgen an Rosemarie schicken. Sie hat heute Geburtstag. Und für sie soll ein neues Jahr, eine neue Zeit, ein neuer Abschnitt beginnen. Gott segne dich. Christa, hast du ein Gedicht? Und das sollte, Rosemarie, das sollte dieses Gedicht gleichzeitig auch dir so ein kleiner Gruß sein, so guten Morgen Gruß vom Heiland. Was? Hast du auch was? Okay, aber zuerst mal kommt die Christa. Wir wollen hören dein Gedicht von der Auferstehung.
Ich möchte ein Herz voll lauter Liebe, ein Weiser seine Welt getriebe, ein Segensträger für dich, o Herr, ein helles Licht im Trübsalsmeer. Ringen will ich um jegliche Seele und helfen, damit an nichts ihr fehle. Send mir deine Boten zur rechten Zeit, damit ich nie von dir weiche in Ewigkeit. Wenn Ängste kommen, dann steh mir bei. Ich mache mich vom Banne der Erdenlust frei. Zu deinen heiligen Armen möchte ich mich wiegen und von nun an mich deinem Willen fügen. Schon ist die Welt ganz trunken vom Wein, bald wird es dunkel auf Erden sein. O hilf allen Menschen, eh die Gnade vorbei, entreiß sie dem Satan und mache sie frei.
Amen. Und das hat der Heiland getan. Vor 2000 Jahren auf Golgatha. Wir haben gestern ein ganz gutes Thema gehabt, die Dunkelheit und das Reich Satans ist zerbrochen worden. An dem Tag, als die Sonne sich verfinsterte, hat der Teufel aufgegeben. Aber jetzt darf das Geburtstagskind sein Gedicht oder ihr Gedicht vorlesen.
Ich wollte euch was ganz Besonderes sagen. Ich hatte gestern einen Tag, wie ich ihn noch nie im Leben hatte. Mein Sohn, mein einziges Enkelkind und ich waren den ganzen Tag zusammen. Und das war so eine Überraschung für mich. Und sie kam an, mein Sohn brachte eine Zeitung aus 1934. Da bin ich geboren. Ich bin gestern 75 Jahre geworden. Und mein Enkelkind ist, also sie zeichnet sehr gern. Ist die einzige Eins, die sie hat, sonst ist sie nicht so besonders, sage ich mal. So, und sie hat... sie hat mir dies gemacht und dann hat sie mir was geschrieben. Ich zeige euch gleich die andere Seite. Omi Lein, und da ist ein Herz. So, und jetzt kommt's. Alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Ich weiß noch früher, wo ich mal bei dir geschlafen habe. Wir haben nur gelacht über die Geschichte mit den Kichererbsen. Hehe, na ja, diesen Geburtstag wirst du bestimmt niemals vergessen. Und du weißt hoffentlich auch, wenn ich mal nicht so oft dich sehe, ich bin immer im Herzen bei dir und bete für dich, deine Enkeltochter Isabella. Ist das nicht wunderbar?
Lob und Dank. Gott segne dich und wir beten für dich auch. Amen. Danke, dass wir dich haben. Praise Gott. Wir singen noch einen Chorus und bringen unsere Opfer und Gaben nach vorne und preisen Gott mit unseren Gaben. Er lebt, er lebt. Okay, da preisen wir den Sieg Gottes mit unseren Gaben. Wir triumphieren. So, wir bringen die Gaben nach vorne. Wir holen es nicht ab. Wir bringen es nach vorne. Das ist seine Hand. Halt dich fest an Jesus. Lass uns Platz nehmen. Heute Morgen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mein Jesus lebt. Halleluja. Und ich möchte über die Auferstehung reden, Auferstehung begründen und die Auferstehung dir plausibel machen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Doch zuerst möchte ich euch alle ganz herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch haben wir ein gutes Thema. Die Ungläubigen sind besiegt. Was es auch alles ist. Der ganze Unglaube ist besiegt. Die Ungläubigen sind besiegt. Die haben nichts mehr zu melden. Du wirst die Predigt, wenn du die heute Morgen gehört hast, auch schon Mittwoch ein bisschen besser verstehen. Dann am nächsten Freitag wird das Thema sein, was braucht Jesus nicht mehr? Überleg einmal, was braucht er im Himmel nicht mehr? Was setzt ihm nichts mehr zu? Dann am Samstag, 19 Uhr, wenn Gott mit dir ist, wenn Jesus lebt, wenn Jesus auferstanden ist, wenn das wahr ist, wenn das echt ist. Nee, die Kinder gehen in dieses, auf diese Seite in die Kinderstunde. Wenn das wahr ist, wenn Gott mit dir ist, dann musst du dich nicht mehr fürchten. Und dann nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wer steckt hinter deinen Problemen? Ich weiß schon, aber das ist vielleicht ein bisschen mehr, als was du denkst. Wer steckt wirklich hinter deinen Problemen? Du sagst ganz einfach, der Teufel. Aber der Teufel kann nicht mehr hinter deinen Problemen stecken, denn er ist in der Hölle, in den Abgrund. Der ist besiegt, der ist ruiniert, der ist bankrott, der ist pleite. Der hat keine Gewalt mehr. Tod und Hölle, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel? Wer steckt wirklich hinter deinen Problemen? Du wirst verblüfft sein, wenn du rauskriegst und erfährst, wer wirklich hinter deinen Problemen steckt. Nicht so billig einfach abtun, der Teufel. Nein, Leute. Das sind andere Mächte, Fürsten, Gewalten und so weiter, die noch irgendwo residieren und sich irgendwo versteckt halten im Hintergrund. Und so die Partisanen. Verstehst du, so Gorillakrieg. Wir führen geistig gesehen einen Gorillakrieg. Der Feind, der Starke, ist gebunden. Aber seine Freunde, die nicht aufgeben wollen, die Gott vom Thron stürzen möchten, so diese ganzen Sachen. Also kommt her und hört euch zu. Heute spreche ich über die Echtheit der Auferstehung. Ich bin begeistert, so mit den Jüngern über die Auferstehung zu sprechen. Möchte ich euch dazu begeistern. Und ich möchte versuchen, ich bin ja in der Sowjetunion groß geworden, denke rationell. Ich will wissen, was schwarz ist und was weiß ist. Und ich will schwarz auf weiß Beweise haben. Und dann kann ich es auch wirklich sagen, jetzt will ich mich überzeugen und glauben. Also zuerst wird mir berichtet, dann sage ich, ja, das können Sie alle mir erzählen. Er lebt. Aber ich will es genau wissen. Lebt er wirklich? So, die Jünger, die am nach Ostern nach Hause gehen, nach Emmaus, sind niedergeschlagen. Lukas 24 haben wir diese Geschichte. Die tippeln und sagen, oh, unser Herrgott ist tot, unser Heiland ist tot, unsere Hoffnung ist tot. Alles ist den Bach runtergegangen. Und dann kommt plötzlich so ein Geselle, so ein Weggefährte, ein Wanderer dazu und sagt, darf ich mit euch mitgehen? Ja, aber was soll's. Und die gehen und der erzählt ihnen von Gott und Bibel und Schrift und sagt, musste nicht Christus leiden, musste er nicht auferstehen, musste das nicht alles passieren. Ja, das ist klar, das musste schon alles so sein, aber es ist schlimm, dass wir gerade die Betroffenen sind. Hör diese Geschichte dort an in Lukas 24, liest es auch mal selber nach. Und dann beim Brotbrechen gehen ihnen plötzlich die Augen auf und sie erkennen, das war doch Jesus. Und du siehst, plötzlich haben sie eine Erfahrung und nichts wie weg von hier, nichts wie zu den Brüdern nach Hause gehen, Lukas 24, 34, und sie erzählen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dann sagt Hork, beruhig dich, Bruder, uns ist er auch schon erschienen. Wir haben ihn auch schon erlebt. Und uns ist er auch schon begegnet. Also wir denken, wir erleben was Neues mit dem Heiland und dann kommen wir dann in die Gemeinde und die erzählen alle das Gleiche. Mir ist Jesus erschienen. Ich bin Kind Gottes geworden. Ich habe mich bekehrt. Ich bin gläubig geworden. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und du denkst, du hast was Besonderes erlebt. Und wir denken immer, wenn wir gläubig werden, wir haben etwas Besonderes erlebt. Wir erleben das, was Gott uns vorbereitet hat und genießen das auch. Er ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon erschienen. Horch, lieber Bruder, er ist sogar dem Simon erschienen, der also so tief gefallen war, der so den Herrn verleugnet hat, der so versagt hatte, er ist dem Simon erschienen. Und du siehst, plötzlich redet alles über die Auferstehung. Über keinen Menschen in der Antike wurde so viel berichtet und so viel geschrieben und so viel gesagt und ganz besonders über die letzten Tagen im Leben Jesu und vor allem auch von seiner Auferstehung von niemand wurde so viel berichtet wie von Jesus in der gesamten Antike. Und ohne Jesus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wüssten wir heute nichts vom Judentum, nichts von Moses, nichts vom Gesetz, nichts vom Tempel, nichts von den alten Propheten. Wir wüssten gar nichts, sonst würde die ganze Welt gar nicht interessieren. Aber er ist auferstanden und hat alles auf einem ganz neuen Level gestellt. In einem ganz neuen Licht sehen wir die Dinge der Vergangenheit. Wir kennen all die Einzelheiten aus dem Leben Jesu. Von Sokrates weiß ich nicht viel, von an den großen Gelehrten und Weisen der Antike weiß ich auch nicht viel. Ich weiß auch von Moses nicht so viel. Ich weiß nur von Jesus unheimlich viel, vor allem aus seinem Leben, jede Einzelheit, was geschehen ist, seine Geburt, seine Wunder, ganz besonders die letzten Stunden und dann zuletzt, guter Letzt, die Auferstehung. Über keinen Menschen wurde so viel berichtet wie über Jesus. Und zwar in Millionen und Milliardenfacher Weise. Wie viele Bücher wurden geschrieben über Jesus? Wie viele Gedichte wurden über Jesus geschrieben? Wie viele Kriege sogar wurden im Namen Gottes geführt? All diese Dinge, alles im Namen dieses Nazareners. Aber was besonders, was sie über die Auferstehung berichteten. Die waren fest überzeugt, die das berichteten. Hundertprozentig. Wir wissen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich bleibe bei diesem Satz, er ist wahrhaftig auferstanden. Also da müssen die Leute wirklich überzeugt gewesen sein. Naja, du kannst sagen, ja, der ist ihnen im Traum erschienen, der ist ihnen als Geist erschienen, als Gespenst erschienen und so weiter. Aber ich muss euch sagen, die Leute damals, die Jünger Jesus waren kritische Menschen. Die haben nicht so schnell geglaubt. Denk nur an Nathanael, ach, was willst du erzählen, was soll Gutes von Nazareth kommen? Und dann sagt Jesus, du bist ein echter Israelit. Also die Israeliten waren nicht so leichtgläubig, wie wir manchmal uns einbilden. Und ganz besonders die Juden damals, die Konservativen, die schriftgebunden, die sich an ihre Tora hielten. Es steht geschrieben. Und das bleibt. Und dann das andere noch, und so viele Menschen auf einmal. Weißt du, ich glaube, dass wenn einer mal spinnt, ist okay. Wenn zwei spinnen, gibt es auch noch. Aber wenn Hunderte und Tausende das gleiche Erlebnis haben und das gleiche berichten, er ist wahrhaftig auferstanden, da muss schon was dran sein an dieser Geschichte. Und ich möchte jeden Ungläubigen den Zweifel wegnehmen. Also geht den Gründen, den Hintergründen und den Zusammenhängen auf den Grund und überzeug dich selbst. Ist das wirklich wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden oder folgen wir einem Vater Morgana? Ich stelle es im Raum, weil ich ja atheistisch zu denken gewohnt bin und denke auch immer. Weißt du, man kann leicht einem Menschen einen Bären aufbinden. Und vor allem den Frommen insbesondere. Und Leute, die den Messias erwarten, den Erlöser erwarten. Und es ist so wichtig, prüft alles nach. Geht der Sache auf den Grund. Und Paulus in 1. Korinther 15, ganz nachschlagen später, da sagt diese Zeugen leben zum großen Teil noch alle. Das ist noch erst 57 nach Christus, sind das 15, 16 Jahre her. Also den Sachen könnt ihr ohne weiteres auf den Grund gehen. Die leben ja noch. Die Jünger behaupteten felsenfest, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dafür gingen sie sogar in den Tod. Fast alle Apostel wurden Märtyrer. Also für eine Lüge, für einen Schwindel geht man nicht in den Tod. Für einen Bären. Die Auferstehung Jesu ist die unglaublichste Geschichte dieser Welt. Für den Verstand, für Ratio und für die Logik. Für einen vernünftig denkenden Menschen ist es schwer zu fassen und zu begreifen, ja sogar fast eine Zumutung. Er soll auferstanden sein. Leute, die das damals sagten, wollten sogar selbst am Anfang gar nicht glauben. Und wenn wir von den Jüngern Jesu lesen und sie zweifelten, unser Thomas als erster: Herr, ich glaube nur, was ich sehe. Also Leute, erzählt mir nicht solche Spinnereien, was die Weiber da erzählen vom Ostermorgen. Die hätten dann den Herrn gesehen und Petrus und so weiter. Ich glaube nicht, es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Wunden. Und das war so, es sei denn, ich kann ihn genauestens identifizieren. Ich kann ihn spüren, kann ich ihn greifen und fassen. Und der hat noch nicht einmal Amen gesagt, dann steht Jesus vor ihm und sagt: Thomas, Bruder Thomas, komm mal her. Mein Sohn, komm doch her. Leg doch deine Hände in meine Wunden. Leg deinen Finger rein. Also die Leute, die nachher so felsenfest bezeugt und verkündigt haben, er ist wahrhaftig auferstanden, die haben am Anfang alle gezweifelt. Alle, durchweg. Durchweg. Aber nachher, nachdem sie das geprüft haben, nachdem sie sich vergewissert haben, und deshalb ist es so wichtig, Bruder und Schwester, dass du dich deines Heils und deines Heilands vergewisserst. Lebt er wirklich? Ist er wirklich auferstanden? Von den Jüngern hieß es auch, dass am Anfang, ja, einige Frauen haben uns verunsichert und einige Leute hätten da erzählt, diese Emmaus-Brüder, die hätten erzählt, er wäre auferstanden, aber wir glauben das alles nicht. Das ist alles nur Spuk, alles nur Einbildung, alles nur Hirngespinste. Und dann kommt Petrus, und ich möchte jetzt diese Verstehung so ein bisschen aufarbeiten und dass du begreifst. Und dann hört Petrus, irgendjemand erzählt dem Petrus, der Herr ist auferstanden. Der sagt, das will ich sehen. Ich will sehen, ist es wirklich wahr? Und er war dabei, als man den Herrn beerdigte, als Josef von Arimathäa und Nikodemus den Leichnam abnahmen. Er war dabei. Und ich will der Sache auf den Grund sehen, ich glaube erst, wenn ich sehe. Und weißt du, der Johannes, der war ein anständiger Mensch, aber Petrus war ein bisschen, ja, holprig. Und er rennt so schnell er kann, denn er kann nicht schnell genug, nicht früh genug, nicht schnell genug erblicken, ist er auferstanden oder nicht. Er will es genau wissen und er rennt und Johannes geht weg vom Grab und er springt rein und sagt: Huh, um Himmels Willen, er ist auferstanden. Und zwar die Grabtücher haben ihn überzeugt, dass Jesus nicht gestohlen worden ist, dass Jesus nicht davon gelaufen ist oder scheintot wäre und sich irgendwo selbst befreit hätte, dass es alles schön sauberlich zusammengelegt, ordentlich zusammenlegt. Schweißtücher da und die Leinentücher da. Ich war verblüfft. So eine Ordnung im Grab. Normalerweise im Grab ist alles chaotisch. Und wenn du nur Knochen findest, noch schlimmer. Aber da waren nicht einmal Knochen von Jesus da. Und sie glaubten, als sie gesehen hatten, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und Geschwister, das ist die Botschaft von Ostern. Das Grab ist leer. Halleluja. Das Grab ist leer. Ich sage euch nachher noch mehr darüber. Und sie sind dann unterwegs, dem Auferstandenen begegnet, noch gar nicht weit genug gekommen. Der Auferstandene steht da und dann sehe ich diese Leute um Jesus herum. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Du siehst, Jesus war so menschlich nach der Auferstehung, so allgemein, dass man sogar mit dem Gärtner ihn verwechselte. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Er ist leibhaftig gestorben und er ist für mich auch leibhaftig auferstanden. Kannst du Amen sagen? Bist du davon überzeugt? Ich auch. Leibhaftig. Und er ist leibhaftig in den Himmel gefahren. Und dieser Jesus wird auch leibhaftig wiederkommen. Lob und Dank. Die Leute können mir erzählen, was sie wollen. Ich glaube auch an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi. Und ich glaube auch an meine leibhaftige Auferstehung. Nicht nur an die von Jesus. Er ist wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Und das ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Aber das kannst du nur kapieren und nur begreifen, wenn du diese Offenbarung erlebst. Zuerst siehst du immer nur Gärtner. Und zuerst siehst du nur Gespenster. Und zuerst siehst du nur Geister. Aber dann, Rabuni, Meister, das bist du doch. Und du siehst also Jesus, er bratet Fisch, legt ihnen Frühstück, bereitet ihnen vor, er dient ihnen, kommt her und sagt, seht. Und dann sagt der Engel, seht, da ist er gelegen, aber da liegt er nicht mehr. Er lebt leibhaftig. Und dazu brauchst du eine übernatürliche Offenbarung vom Herrn. Die Auferstehung ist ein Thema des Jenseits, der anderen Welt, nicht dieser Welt. Deshalb verstehst du diese Welt auch nicht. Es ist so schwer zu erklären, wenn du jetzt einem ungläubigen Menschen erklärst, Jesus ist auferstanden, dann sagt er blem blem. Das glaube ich nicht. Das ist Dummheit. Das ist Hirngespinst. Das ist nicht wahr. Weil es von drüben kommt. Du kannst von drüben den Leuten erzählen und Jesus sagt, selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden sie es doch nicht glauben. In einem anderen Zusammenhang. Es muss einem offenbart werden. Die Decke von den Augen genommen werden. Und erst dann kann man die Auferstehung begreifen. Erst wenn man mit dem Jenseits Kontakt bekommen hat, wenn plötzlich der Auferstandene vor einem steht und wenn du auf einem anderen Level plötzlich stehst und Verbindung mit der Ewigkeit, mit Gott und dem Heiligen Geist hast. Wenn man begreift, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen, dann hast du sehr viel begriffen. Dann können wir über die Auferstehung weiterreden. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch über das Grab, seitdem, seit Jesus zusammen. Es ist unzertrennlich. Dieses Irdische und das Himmlische gehört zusammen. Der Wille Gottes geschieht drüben wie hüben. Und da hat der Herr zu sagen. Theoretisch kann man viel erklären und sagen so und so und so eins und eins ist zwei, aber bei Gott ist es ist ganz andere Mathematik. Du kannst nur glauben, wenn die Offenbarung stattgefunden hat. Und er ist Simon erschienen. Und er muss dir auch erscheinen. Und du musst auch vor dir treten. Du brauchst die Erleuchtung. Deine Augen müssen geöffnet werden. Die Decke muss entfernt werden. Der Zweifel muss aufgelöst werden. Der Unglaube muss zerstört werden. Und dann kannst du sagen, mein Herr und mein Gott. Da brauchst du keine Kommentare mehr. Keine Bibelauslegung, keine Predigt mehr. Da brauchst du keinen Lobgesang und gar nichts. Mein Herr und mein Gott. Da geht er schon in die Knie. Wenn du den Auferstandenen vor dir hast und deinen Finger nicht in irgendjemand, sondern in die Hände, in die Wunden Jesu legen kannst und es spürst, das ist er. Bist du versetzt an himmlische Orte. Und dann sagst du, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich kann mir meinen Bruder Thomas vorstellen, der geht und sagt, der Herr ist auferstanden. Leute, der Herr lebt. Der Herr ist ewig. Der Herr ist wahrhaftig. Der Herr ist bleibend. Der Herr ist unzerstörbar. Und meinen Heiland kann mir niemand mehr nehmen. Die waren so überzeugt, die Jünger, von der Auferstehung. So kann nur jemand reden, der was Echtes erlebt hat, der was begegnet hat, ist. Der nicht nur irgendwo gelesen hat, der Herr ist auferstanden. Ja, okay. Professor sowieso hat geschrieben und der Heilige hat geschrieben und der andere hat da was gesagt und so weiter. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das muss man erlebt haben. Das kann man nicht lesen und einstudieren und einüben und irgendwie sich auswendig lernen. Ja, ich kann mir etwas einsuggerieren. Er lebt, bis du grün und blau bist. Aber das wirst du immer noch nicht kapieren, dass er lebt. Das musst du erlebt haben. Deine Augen müssen ihn gesehen haben, ihn berührt haben. Man kann nur von etwas überzeugt sein und darüber überzeugend reden, wenn man wirklich eine persönliche Begegnung mit jemand hatte. Du kannst nicht erzählen, ich kenne den Obama, solange du nur im Fernsehen gesehen hast. Erst wenn du den gestreichelt hast und sagst, guck mal, der ist echt. Und ihn gekniffen hast. Dann kannst du sagen, ich kenne Herrn Obama. Und nur so von Amtswegen, du kennst nur seine Arbeit und du kennst sogar vielleicht seine Sprüche und ja, wir können's. Aber du kennst Obama erst richtig, wenn du mit dem Obama zusammenlebst. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, wir kennen so viele Leute vom Fernsehen, wir kennen bald die halbe Welt vom Fernsehen. Aber kennst du die Welt überhaupt? Warst du schon dort? Erst wenn du was erlebt hast, wenn du dort warst, wenn du die gleiche Wege gegangen bist, in denselben Schuhen gesteckt bist, dass Jesus lebt. Das ist Wahrheit. Das kann niemand verleugnen, dass er existiert hat. Jesus ist eine historische Gestalt. Und hat die Welt sehr stark beeinflusst. Aber interessant ist, die Jünger, die Jesus vorher kannten, die haben ihn auch nachher wieder erkannt. Das ist doch der Herr. Und der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Also sie waren so überzeugt, das ist derselbe Jesus. Das ist nicht irgendein Geist, der auferstanden ist, nur ein Gedanke, der auferstanden ist oder nur eine Vorstellung, der auferstanden ist. Nein, der Herr ist leibhaftig auferstanden. Das kann also nur jemand reden und schreiben und sagen und verkündigen, der ihn vorher kannte. Und die Apostel kannten Jesus vorher. Und die wussten, das ist dasselbe. Und deshalb heißt es auch später im Hebräerbrief, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und auch morgen, weil sie Jesus aus den Jesus kannten, den sie hier auf dieser Erde begegnet sind. Es war kein anderer Jesus. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist diese große Botschaft. Und es ist eine Gnade, wenn du die Auferstehung begreifen und erfassen kannst und glauben kannst. Diese andere göttliche Wirklichkeit, diese neue Wirklichkeit, die von oben kommt, dass es keine Einbildung ist und keine Fantasiererei und keine Spinnerei ist und dass man sich etwas einsuggeriert. Man braucht viel Gnade für die göttlichen Wahrheiten, auch heute Morgen noch. Und deshalb, wenn du bittest und möchtest, dass dein Nachbar, dein Freund, deine Verwandten, deine Brüder, Schwestern, dein Vater, deine Mutter, damit sie gläubig werden, musst du beten, Herr, schenk ihnen deine Gnade, damit sie sehen, damit sie Jesus erkennen. Und ich sage euch, sogar die eigenen Brüder Jesu kannten Jesus nicht vor der Auferstehung. Und Paulus sagt, es ist so schwer zu verstehen, Christus nach dem Fleisch. Seine eigenen Brüder kannten ihn nicht, aber nach der Auferstehung, der erste, der vorne in der Gemeinde der ersten Christen vorsteht, ist Jakobus, der Bruder des Herrn. Judas, ein Bruder des Herrn. Alle Brüder Jesu waren versammelt nach der Auferstehung um Jesus herum. Die sind überzeugt worden, das ist der Echte, das ist der Wahrhaftige, unser Jesus, den wir als Bruder hier kannten auf dieser Erde, an den wir nicht glaubten, den wir für verrückt und für wahnsinnig erklärten, den wir zurückholen wollten, das ist dieser Jesus. Denn wir sehen am Pfingsten, Maria war dabei und mit Maria waren auch natürlich die anderen Geschwister dabei. 120 waren es an der Zahl, die versammelt waren. Und Jakobus war einer der Brüder Jesu, der Jesus gesehen hat und der überzeugt wurde, das ist mein Bruder. Mein Bruder Jesus, mein leiblicher Bruder. Und dem dient er nachher mit seiner ganzen Hingabe. Man braucht also sehr viel Gnade und Weisheit Gottes, um die Auferstehung zu begreifen. Das geht nicht einfach so in den Kopf. Das ist auch den armen Fischern nicht so in den Kopf gegangen. Sie hatten da ihre Probleme. Gott musste sie überzeugen. Denn das übersteigt alle Vorstellung. Denn das, was wir glauben, schreibt Paulus an die Philister, das geht über alles Verstehen hinaus. Über alles Wissen, was du von den Büchern lernst, geht darüber hinaus. Es geht über alle Naturgesetze hinaus, über alle medizinischen, physikalischen und biologischen und unbiologischen und unlogischen und logischen Begriffe hinaus. Es übersteigt alles. Es ist eine Offenbarung, die sogar über die Naturgesetze steht. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und Gott hat ihn auferweckt. Der Glaube geht seine neuen Wege nach neuen Gesetzen, orientiert sie ganz neu. Und wir gehen nach neuen Gesetzen, wir orientieren uns wieder ganz neu nach oben. So wie man in der Antike die Nomaden und Beduinen nach den Sternen sich orientieren. Sie guckten nicht, sie interessierte nicht die Düne, sie interessierte nicht der Fluss, sie interessierte gar nichts. Sie guckten nach den Sternen. Aha, wir gehen diesen Stern so weit und dann, wenn wir dort angekommen sind, nehmen wir den Stern nach rechts und dann und so weiter. Und sie sind nach oben, nach den Sternen gegangen. Der Glaubende orientiert sich nach ganz anderen Fixpunkten. Und eines unserer Fixpunkte für unseren Glauben ist, er ist auferstanden. Paulus sagt, wäre er nicht auferstanden, können wir einpacken. Ist unsere Predigt, ist alles Glauben, ist alles umsonst, alles laufen, alles vergeblich. Die Auferstehung ist nichts für Atheisten. Wer nicht an Gott glaubt, der wird es nicht begreifen, was da passiert ist. Der wird immer Probleme haben. Selbst an Gott zu glauben, es ist schon schwer, wenn du schon anständig bist und fromm bist und religiös bist. Selbst der gläubigste Mensch hat die größten Probleme zu glauben. Was will denn ein Atheist sagen, der nicht glaubt, der nicht glauben will? Wo will er bleiben, wenn die frommen Juden schon Probleme hatten? Die tief religiösen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sogar die eigenen Jünger, die 3 Jahre lang mit dem Heiland mittippelten, die hatten Probleme. Wer ist tot? Wir wissen, wo er hingelegt wurde und so weiter. Und dann Frauen haben uns verunsichert. Und wir wissen ganz genau, er ist zum Tode verurteilt worden. Und er ist richtig gestorben. Wir waren dabei. Wir haben genug Beweise dafür, dass er richtig gestorben ist. Also was wollen wir? Auferstehung. Alles sprach dafür, dass Jesus richtig starb. Und ich bin so froh, dass die Berichte um Jesu Kreuzigung so vielfältig, so vielschichtig sind. Der römische Hauptmann bestätigt, er ist wirklich tot. Er musste dem Pilatus nämlich berichten, er ist wirklich gestorben und gibt noch seinen Stoß, seinen Todesstoß, und Wasser und Blut kommt aus der Wunde raus. Und die Römer, was die Römer machen, das ist immer perfekt. Die machen alles gründlich und genau. Und es ist nicht nur ein Römer, der Hauptmann und seine Garde. Das sind mindestens 4 Leute, meistens sind es 36. Die berichten, der Hauptmann mit seiner Kompanie, die haben es gesehen, das war wirklich Sohn Gottes, der ist wirklich gestorben. Das ist ein Verbrechen passiert hier, da war ein gerechter Mann. Und was die Römer taten, das hatten sie immer perfekt, sie überließen nichts dem Zufall. Und der Tod Jesu wurde mit der Lanze bestätigt. Bevor der von Golgatha, von dieser Hinrichtungsstätte geht, vergewissert er sich, ist er wirklich tot. Den anderen hat er die Knochen gebrochen, den 2 Schächern, die daneben hingen. Und damit hört das menschliche Wissen über Jesus auf und er sagt, was tot ist, ist tot. Das sagt der Atheist, das sagt auch der Fromme, mit dem Tod ist alles zu Ende. Nach dieser Tortur, die Jesus durchgemacht hat, muss ja alles mit ihm zu Ende gewesen sein. Also wenn irgendjemand noch spinnt und glaubt, er wäre scheintot gewesen und ein Scheintoter wäre auferstanden, der hat keine Ahnung. Lass dich 39 Mal peitschen, lass dich mal so zurichten, dich verspotten und untergleichen und dann versuch noch aufzustehen. Selbst wenn du Kopfschmerzen hast, bist du faul aufzustehen und hast Schwierigkeiten aufzustehen. Und hier nach dieser Tortur. Und ich sage dir noch eines, die Juden haben selbst gesorgt, dass er richtig stirbt. Denn für den hohen Priester, der seine Kleider zerrissen hat, für den war es wichtig, dass dieser Gotteslästerer wirklich verreckt. Und er bleibt so lange, bis er ausatmet und seinen Geist aufgibt und bis er beerdigt wird. Der gibt nicht vorher Ruhe, dieser hohe Priester, weil es für ihn wichtig ist, entweder er oder ich. Entweder hat er Recht oder habe ich Recht. Und die Religiösen haben darauf geachtet, dass das Gesetz gründlich eingehalten wird und dass das Urteil auch zu Ende geführt wird, von Anfang bis zum Schluss. Und Jesus musste aus den religiösen Gründen richtig sterben und aus den politischen Gründen erst recht musste er richtig sterben. Und dann noch irgendwelche Betrugshypothese in die Welt zu setzen und zu sagen, ja, erzählt, Markus 28, erzählt. Den Leuten, seine Jünger bei der Nacht sind gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Was für ein Wahnsinn, was für verrückte Philosophie. Erzählt und was für eine Lüge. Du siehst also, wozu Geistliche sich hinreißen lassen, der hohe Priester damals. Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die wären selbst in den Knast gekommen, wenn sie das erzählt hätten. Aber dann haben sie dafür gesorgt, wir werden dann mit dem Pilatus sprechen darüber, dass euch nichts passiert. Und so kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Matthäus 28, 13 bis 15, kannst nachlesen. Also, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, das Grab ist leer. Und die Lüge hat sich weit verbreitet, ist bis hierher gekommen, bis nach Berlin. Jesus ist gestohlen worden, war scheintot, ist nach Indien ausgewandert und was weiß ich alles. Oder wie Mohammedaner sagen, er wurde verwechselt. Der Allah hat jemand anders gekreuzigt oder kreuzigen lassen, was es auch immer gewesen sein. Also die ganzen Scheintod-Theorien gelten nicht, lasse ich nicht gelten, also historisch lasse ich nicht gelten. Und dass dieser Jesus jetzt plötzlich wieder dasteht, wie einst dazumal, das war nicht eine Halluzination. Und selbst wenn es gewesen wäre, ich glaube an Halluzinationen, Vater Morganas und sonst was, das kann einem Einzelnen passieren, das können 2 Leuten passieren, vor allem Frauen kann es sehr gut passieren. In aller Liebe, ich unterstelle es einfach, weil gerade da Frauen große Probleme unter Umständen haben. Aber 500 Leuten auf einmal eine Halluzination einzureden, die haben alle einen Vater Morgana erlebt, eine Erscheinung. Oder das Grab ist leer, dass sie nur eine Scheinerscheinung hatten. Von diesem leeren Grab. Und als sie das Grab gesehen haben, das war für sie eine Botschaft, er ist auferstanden. Ich spiele noch diesen Gedanken weiter aus. Stellen wir vor, das Grab wäre voll geblieben. Man hätte noch einen Knochen von Jesus gefunden. Oder einen Schädel. Was wäre passiert, wenn damals die Leute volles Grab gefunden hätten? Oder den Leichnam irgendwo verschleppt gefunden hätten? Dann hätten sie gesagt, guck mal, das ist dieser Jesus. Guck mal, die Wunden, die Nägelmale, die Dornenkrone. Das ist doch Jesus. Ihr Christen, hört doch auf mit diesem Blödsinn, er wäre auferstanden. Wir haben doch den Leichnam. Aber der Leichnam ist bis heute nicht gefunden worden.
Und dass man das Grab verwechselt hätte, das ist auch nicht möglich, denn in der Bibel, in der richtigen Überlieferung, heißt es im Grab von Josef von Arimathäa, der in einem Fels gehauen war. Also ein Fels zu verrücken, das brauchst du schon ein Kunststück dazu. Dieses Grab war im Fels, also es war eine örtlich, geografisch festgelegte Sache, das konnte man nicht sagen. Also nein, wir haben die Gräber verwechselt. Das war in einem Fels gehauenes Grab. Also ich will alle Argumente herbringen, um einfach zu sagen, und damit du glaubst, dass er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist keine Verwechslung, es ist auch kein Hirngespinst, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Satz hat mich heute Morgen so gepackt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist echt, was um Jesus gesagt wurde. Aber da die Juden, die sind eingelullt worden von den Lügen der hohen Priester und der Geistlichen und so weiter. Und man hat ihnen Unsinn erzählt überall, wir schliefen und seine Jünger kamen nachts und haben ihn geklaut. Seine Jünger waren die größten Feiglinge und Angsthasen des Universums zu dem Zeitpunkt. Die haben sich versteckt aus Furcht vor den Juden, die wussten, wir sind die Nächsten, die daran glauben müssen. Und diese feigen Kerle, dass die kommen und Jesus stehlen aus dem Grab, verrückte Sache. Schon allein, wenn du weißt, dass nicht nur Wachen am Grab stehen, das Grab ist versiegelt mit dem Siegel des Kaiser Titus. Und wer das bricht, ist ein toter Mann. Wer sich dran wacht, nur offizielle Stellen können das Siegel brechen. Versuch einmal, eine versiegelte Tür aufzumachen, etwas, was versiegelt ist, aufzumachen. Und du hast das Gericht auf dem Hals. Du hast die Regierung, die Hölle auf dem Hals. Und deshalb, und das Siegel des Kaiser Titus, nicht nur Pilatus, sondern das Kaisersiegel war am Grab. Und da war von einem, da war nicht nur der schwere Stein, wer wälzt uns den schweren Stein weg? Selbst wenn die Fraulis da gekommen wären, wer wälzt uns den Stein weg? Selbst wenn die das versucht hätten, da war noch das Siegel da. Von links nach rechts. Da war alles versiegelt, verblombt. Und da hätte doch kein vernünftiger, logisch denkender Mensch je gewagt, an diesem Grab sich zu vergreifen. Also, es ist so unlogisch, was da in der Welt gesetzt worden ist von den Juden. Matthäus 28, 11, die Soldaten fielen wie tot zu Boden. Sie waren die ersten Zeugen der Auferstehung, sonst hat niemand die Auferstehung erlebt. Und sie verkündigten es den hohen Priestern. Und die hohen Priester dann haben die Lügen erfunden. Denn die wussten eines, wenn der aufersteht, sind wir blamiert. Können wir einpacken, können unseren Tempel abreißen, können in die Verbannung gehen oder auswandern, was auch immer. Und da lügen sie lieber. Du siehst, wo die Lügen produziert werden, bei den hohen Priestern. Und belügen sogar das jüdische Volk. Belügen alle miteinander, und zetteln sogar an, dass die Soldaten lügen sollen. Du weißt, wo diese Brutstätte der Lügen jetzt ist? Bei den hohen Geistlichen, bei den hohen Priestern. Da ist die Brutstätte der Lügen. Auch bis heute. Und sie geben Geld. Du musst vorstellen, sie geben sogar Geld den Kriegsknechten, damit sie diese Lügen verzapfen. Heute kriegen Leute sogar Geld, Theologen, wenn sie die Lügen verbreiten und Bücher schreiben. Er ist nicht auferstanden. Lies die ganzen Redakteure da in der Boulevardpresse und so weiter, was die alles über Jesus für Schmarrn schreiben. Da wird sogar noch gut bezahlt. Damals haben die gezahlt, die hohen Priester, damit diese Lüge schön im Umlauf bleibt. Und zwar eine der schlimmsten, gemeinsten und gehässigsten Lügen. Die wussten ganz genau, er ist auferstanden. Die hohen Priester wussten exakt genau, wenn irgendjemand exakt wusste, das wussten die, denn sie haben die ganzen Prophezeiungen gewusst. Die wussten ganz genau, wo Jesus geboren werden sollte. Die wussten alles über Jesus Bescheid, bloß die haben nicht geglaubt. Die sagen, ja, geht nach Bethlehem, dort heißt es beim Propheten Micha und. Die kannten über 40 Prophezeiungen, die sich auf Jesus bezogen mit der Auferstehung. Nur mit der Auferstehung. Die anderen kannst vergessen. Die kannten ja die Schrift. Und die sagten, da wird das andere Übel schlimmer als das, was er zu Lebzeiten verbreitet und getan und gewirkt hat. Das wäre viel schlimmer. Ich will nur diese Spannung dir bringen und dass du es begreifst, was dort wirklich geschah am Ostermorgen. Und sie haben andere zum Lügen angestiftet. Aber Gott sei Dank, ihre Dummheit, die Dummheit der Juden und der hohen Priester damals, die diesen Diebstahl Jesu verhindern wollten, oder dass er gestohlen werden würde, verhindern wollten. Dies ist der erste große Beweis, er ist wahrhaftig auferstanden. Sonst hätten sie sich nicht so viel Mühe kosten lassen, ihn zu vernichten. Genauso wie die Kommunisten heute, Gott ist tot. Was hat doch die russische, sowjetische, atheistische, gottlose Maschinerie alles unternommen, zu beweisen, Gott ist tot. Bis heute haben sie nicht bewiesen. Und sie versuchen dann ihren Lenin da ein bisschen so am Leben zu peppeln. Wenn sie es könnten, würden sie es. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten nicht verhindern. Pilatus konnte nicht verhindern mit seinem Siegel. Hohen Priester mit ihren Lügen konnten nicht verhindern, dass er nicht auferstanden wäre. Diese Ironie ist, die, die den Diebstahl verhindern wollten, die müssen beweisen, er muss auferstanden sein, denn er ist nicht mehr da. Also wenn ich jetzt der hohe Priester gewesen wäre, er sagt, Leute, sucht mir, koste was es wolle, lebendig oder tot, sucht mir die Leiche Jesu. Und wir haben eine Überlieferung, das Evangelium von Josef von Arimathäa. Und der Josef von Arimathäa musste untertauchen, der wurde gesucht, wo bist du, Josef? Und wurde gejagt überall. Und Josef von Arimathäa, der hat dann nachher später, ist in der Gemeinde Jesu gewesen und dergleichen. Also in diesem apokryphischen, neutestamentlichen Buch da, dieses Evangelium von Josef von Arimathäa. Und überall hat man Josef gesucht. Wo steckt der Josef? Die haben nicht einmal den Josef mehr gefunden, der ist untergetaucht. Und geschweige denn den Leichnam Jesu. Wo ist er? Denn warum hast du dein Grab ihm zur Verfügung gestellt? Und ich weiß warum. Josef von Arimathäa hat ewiges Leben, weil schon ein anderer drin gelegen ist, Jesus von Nazareth. Und in diesem Grab liegt er nicht mehr. In diesem Grab wird er nicht mehr gelegt, nach jüdischer Tradition, weil es schon ein anderer drin gelegen ist, in dieser Grabstätte. Es ist so unanständig, jemand anderem sein Grab wegzunehmen. Jesus hat sich in das Grab von Josef von Arimathäa gelegt, damit Josef nicht mehr da drin liegen muss. Jesus lag in deinem und meinem Grab, in deinem und meinem Sarg, damit du nicht mehr dort liegen musst. Er lebt und mit ihm lebst auch du. Halleluja, er ist auferstanden und du hast keine Notwendigkeit mehr, dort dich reinzulegen. Man suchte den Leichnam Jesu und man hat es nicht gefunden. Was glaubst du, wenn die das gefunden hätten, die hätten es zerrissen und hätten aufgehängt an der Tempelmauer und hätten gesagt, guck mal, das ist dieser Jesus, dieser Gauner, dieser Verbrecher, dieser Verfluchte. Bis heute sagen sie, dass er der Verfluchte ist. Aber es hat alles fehlgeschlagen, was sie damals unternommen haben. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung Jesu wurde schon immer von Menschen, die nicht begriffen haben, die nicht begreifen wollten, vor allem nicht die nicht begriffen haben, sondern die nicht begreifen wollten, geleugnet. Denn das hat Konsequenzen, entweder ich oder er. Damals leugnete man fürs Geld die Auferstehung, heute leugnet man aus was weiß ich welchen Beweggründen, niedrigen Beweggründen meistens. Der Glaube an Jesus gründet sich nicht aber an das leere Grab. Es gibt viele leere Gräber. Viele Gräber sind geplündert, ausgeraubt und geschändet worden. Also allein sich festzulegen, das leere Grab, das überzeugt mich noch lange nicht. Das leere Grab überzeugt mich noch lange nicht. Was mich überzeugt, ist die Erscheinung des Auferstandenen. Und er ist Simon erschienen, er ist Thomas erschienen, er ist den Emmaus-Jüngern erschienen, er ist sogar mir, sagt Paulus, als eine viel verspätete Geburt erschienen. Mir auf dem Weg nach Damaskus ist er mir erschienen. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er ist mir erschienen. Und Jesus schickt nicht seine Jünger hin und sagt, schaut mal im Grab nach und guck mal, ob ich noch da liege. Prüft es nach. Nein. Er hat nirgendwo seine Jünger zum Grab hingeschickt, sondern im Gegenteil. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten, hat der Engel gesagt. Denn das, was mit Auferstehung auf sich hat, übersteigt jede menschliche Vernunft und Logik. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles nur These, Philosophie, Lüge. Dann wären wir Ganoven aufgesessen und es wären die schlimmsten Ganoven, die Jünger, die Apostel, die größten Lügner, diese Hirnverbrannten vom See Genezareth. Wenn das nicht stimmen würde, wenn das nicht echt und wahr und wahrhaftig gewesen wäre, dann wären die ganzen Prophezeiungen alles nur Sagen, Märchen, Legenden, Lügen. Aber noch viel wichtiger, das gehen die Frauen hin, wo habt ihr ihn? Und die unterhalten sich, wer wälzt den Stein weg? Und plötzlich steht der Engel da, er ist nicht hier. Also die erste Botschaft, die die Menschen erfahren nach den Soldaten, die ihn bewachen sollten, die haben nur dieses Erdbeben erlebt, dieses schreckliche Erdbeben. Und selbst wenn das Grab damals verschüttet worden wäre, hätte man nachgraben können, wo liegt das Grab eigentlich, wo Jesus gelegen ist. Aber man hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, nachzugraben, nachzuforschen. Die Frauen haben es erfahren. Das waren die ersten, und ich weiß nicht, warum der liebe Gott Frauen so mag. Die waren die ersten, die erfuhren, er ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht euch voraus, wie er es euch verheißen hat. Die ersten Prediger waren die Engel Gottes. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und das ist diese große Lösung, die große Antwort auf unser Suchen, auf unser Fragen. Er ist nicht tot geblieben. Er ist nicht im Sarg geblieben. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieses Wort, er ist wahrhaftig auferstanden, das geht mir durch Mark und Bein heute. Bewegt mich den ganzen Morgen, seitdem ich auf bin. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Egal, was die Leute sagen, egal, was die Leute sehen, egal, was die Leute glauben, egal, was die vermuten, auch wenn das Grab leer ist, das ist mir, spielt mir keine Rolle. Weißt du, wo ich jetzt, ich war in Jerusalem mehrmals, nicht nur einmal, ich war oft in Jerusalem. Aber weißt du, da sagen sie, da war das Grab, dann kommen sie mit dem Gartengrab, das war so ähnlich und ich glaube weder das eine noch das andere. Das Grab war leer. Da ist nichts mehr zu finden. Von allen großen Gelehrten, da findest du eine Haarlocke, da findest du einen Zahn, da findest du irgendetwas von diesen großen Weisen, da findest du irgendein Skelett, aber von Jesus findest du nichts. Und jetzt zu glauben, mein Herr ist auferstanden, da brauchst du schon eine große Portion Licht von oben. Licht von oben. Matthäus 28, Vers 6. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er sagte. Kommt und seht. Kommt und seht, wo er sogar gelegen ist. Kommt und seht. Oh, Heiland, du bist nicht mehr da. Jesus, du bist nicht mehr da. Da ist er gelegen. Und da liegen die Schweißtücher und die Leinentücher und so weiter. Und die Wachen haben sich nicht mehr weiter gekümmert um das Grab, denn das Grab wurde von Gott selbst aufgebrochen. Eine höhere Autorität als Kaiser Tiberius und Pilatus. Jesus stand auf und der Engel wälzte den Stein weg. Die lagen wie tot zu Boden, die lagen genauso tot zu Boden wie bei der Verhaftung, die gleichen Soldaten, die ihn verhaften wollten, oder ähnliche Soldaten. Genauso lagen sie da wie gelähmt. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und er kümmerte sich nicht um die Wachen. Jesus kümmerte sich nicht um die hohen Priester, die können im Buckel runterrutschen. Kümmerte sich nicht um die Römer, um Titus oder nicht Titus, Tiberius. Ihn interessierten auch nicht die Lügen, was die Leute weiter verzapft und erzählten. Er lebt, mein Jesus, ja, er lebt, er lebt. In Offenbarung 1, Vers 18, einige Jahrzehnte später, erscheint er dem Johannes. Johannes kannte ja seinen Heiland sehr gut, kannte ihn persönlich als junger Bursche, als junger Jesu. Und dann sagt er, ich war tot und siehe, ich lebe. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich war tot und ich lebe. Und es ist genauso bis heute so. Er lebt. Und die Grabtücher, die Ordnung, die er zurückließ, das leere Grab, was er zurückließ, das ist schon ein Anlass, bissen sich festzuhalten. Johannes Kapitel 20, Vers 3 bis 9. Als Simon Petrus in das Grab hineinging, sah er die Leinen dort liegen und das Schweißtuch, das am Kopf Jesu gelegen hatte und nun nicht mehr bei den Leinenbinden dort lag, sondern zusammengerollt daneben an einer besonderen Stelle. Weißt du, wir können über das Turiner Leichentuch denken, was wir wollen, aber da ist so ein Bild eines Gekreuzigten und bisher fragt man sich, ist das echt, ist das nicht echt? Ich glaube, als Jesus auferstand, der hatte so eine Dynamik, so eine Kraft, so praktisch wie in einem Negativ, da brannte in diesem Schweißtuch das Angesicht des Herrn und das Angesicht des Herrn leuchtete heller als 1000 Sonnen. Und du musst vorstellen, wenn du da eingewickelt bist Also ich kann es gut glauben, das könnte echt sein, muss es aber nicht echt sein. Aber das ist für mich schon ein anderer Beweis. Und man hat festgestellt, in dem Leichentuch von Turin, dass da sogar Reste von Pflanzenkeime sind, die aus der Zeit oder aus dem Gebiet um Galiläa, im Gebiet um Nazareth und den Nahen Osten, also nur dort von Pflanzen, die nur dort gedeihen, die also nicht in Italien sich entwickeln oder Frankreich oder sonst wo, die aus dieser Region kommen. Und so weiter. Warum soll es nicht sein? Gott hat so viele Beweise zurückgelassen, seine Existenz. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wir haben keine Fotografie von Jesus. Ich hätte gerne so ein Foto von Jesus. Jemand fragte mich, kann ich so ein Foto von Jesus bekommen? Ist eines der wenigen Fotos, wahrscheinlich, wo du wohl glauben kannst. Und man fragt sich, wie haben die das nachgestellt? Selbst wenn es eine Kopie gewesen wäre oder ein Betrugsbild wäre. Weißt du, und man glaubt immer, wenn es um Jesus geht, um Gott geht, um Glauben geht, alles ist Betrug. Alles ist Schwindel. Aber ich kann es glauben. Der Glaube glaubt selbst das, was nicht zu fassen ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden und das Licht, das leuchtet, das hat so eingebrannt. Das war die erste Fotografie. Göttlicher Art. Die leeren Grabtücher, oder das leere Grab und die Grabtücher deuten auf die Auferstehung, dass es hier kein menschliches Wesen am Werk war. Schön zusammengelegt. Das kann es nur ein Engel gemacht haben. Das kann das Herr selber gemacht haben, was weiß ich. Also auf jeden Fall, das sieht nach Ordnung und nicht nach Chaos. Sprich schon für sich selbst. Da ist der Kopf gelegen. Und weißt du, was da passiert? Das ist so etwas, diese Leinentücher und Leichentücher und Schweißtücher, ist so etwas wie bei der Raupe, dieser Kokon, aus dem dann der Schmetterling hervorgeht. Abgelegt. Wie bei einem Kokon. Und dann schlüpft der Schmetterling raus. Etwas Neues ist im Werden. Die beiden Jünger, Johannes 20, Vers 1 bis 10, könnt ihr zu Hause nachlesen. Die wurden gläubig, als sie das alles gesehen haben. Die haben keine Beweise mehr gebraucht, aber der Herr hat sie trotzdem gnädig besucht und heimgesucht immer wieder und waren so begeistert, dass sie auf die Lügen, die jetzt die hohen Priester erzählten, die können erzählen, ich weiß. Ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, wen ich gesehen habe. Ich weiß, wem ich begegnet bin. Ich weiß, wen ich berührt habe. Ich weiß, mit wem ich diskutiert habe. Ich weiß, wer mich belehrt hat. Ich weiß. Die konnten die Auferstehung nicht verhindern. Weder die Lügen, noch die Finsternis, noch die Verblendung der Jünger damals, noch der Unglaube unserer Zeit kann Jesus verhindern in irgendeiner Form und Weise. Bis heute ist die Auferstehung der Toten den modernen Menschen ein Unding, kann ich glauben. Ich weiß selbst, wie schwer das ist, so einen Unfug zu glauben. Entweder bist du so naiv und so einfältig, dass du sagst, ja, ist es wahr. Oder du hast wirklich selbst eine Erscheinung, eine Begegnung, eine Erfahrung, eine Offenbarung Gottes gehabt. Dazwischen gibt es gar nicht mehr viel. Jesus lebt, er ist mir erschienen, sagt Paulus. Und Paulus versucht in Griechenland, in Athen, Apostelgeschichte 17, 32, versucht er dort den Athenern zu predigen. Und so lang konnten sie zuhören. Und weißt du, die Menschen können den wunderbarsten Predigten zuhören und sind begeistert. Der predigt gut. Aber dann kriegen sie Probleme. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen sagten, darüber wollen wir dich mehr ein andermal hören. Und Paulus ging weg. Die haben es nicht verstanden. Die Intelligenz, die Weisheit dieser Welt begreift nicht, was Gott getan hat und was Gott tut, was Gott mit dir und mit mir noch vorhat. Wir sind ja mittendrin. Wir sind ja auf dem Weg dorthin. Auferstehung ist für den aufgeklärten Menschen undenkbar, unfassbar, unerklärbar. Was nicht gibt, das darf nicht geben. Aber es ist das unwahrscheinlichste Wunder Jesu aller Wunder überhaupt, die Auferstehung. Weißt du, ob er Kranke geheilt hat oder nicht geheilt hat, ist mir egal. Das ist kein Schlüssel für mein Glauben. Oder ob er Wasser in Wein verwandelt hat, was er alles gemacht hat, das ist nicht so wichtig. Aber ist er auferstanden? Wenn er nicht auferstanden ist, dann nützen die ganzen Wunder nichts. Dann ist das ganze Übernatürliche, das wir in den Evangelien lesen. Dann interessiert mich auch nicht, ob er Wasser in Wein verwandelt hat oder nicht. Wenn er nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Deshalb ist es so wichtig, finde heraus. Und zwar ganz persönlich für dich. Das musst du nicht für die anderen herausfinden. Das kannst du auch den anderen gar nicht erklären. Für dich selbst, höchstpersönlich. Ist er auferstanden oder nicht? Wenn es nicht stimmt, wenn das nicht wahr ist, dann sind wir irgendeiner dummen Sache aufgesessen. Und ich sage das offen, prüfe es. Du sollst nicht irgendjemandem glauben, keinem hohen Priester schon gar nicht. Und keinem Pfaffen, keinem Prediger und keinem Priester. Du solltest selbst dich überzeugen, ist das wahr? Du sollst nicht der Kirche glauben, du sollst nicht der Religion glauben, du sollst nicht der Bibel glauben, du sollst nicht dem Koran glauben, du sollst nicht irgendwelchen Veden glauben, du sollst dich selbst überzeugen, ist das wahr? Und Jesus sagt zu der Samariterin, und ihr werdet, und du wirst gewiss werden, ob das von Gott ist oder von Menschen. Ihr werdet selbst gewiss werden. Du musst dich selbst überzeugen, ist Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Und was die dort schreiben und erzählen und berichten und überliefern, was im Katechismus drin steht, oder was die Christen runterleihen im Glaubensbekenntnis, das ist nicht maßgebend für mich. Für mich ist maßgebend, habe ich ihn schon gesehen? Bin ich ihm schon begegnet? Ist er mir schon erschienen? Paulus war voll von Religion bis über die Ohren. Ein Pharisäer von Pharisäern, ein Scheinheiliger, ein Gerechter, dem konnte nichts nachgewiesen werden. Ein Benjamiter und so weiter, ein römischer Bürger und ein Jude obendrauf. Also ich weiß nicht gar nicht, was er richtig gewesen ist. Und er sagte, mir ist Christus erschienen. Und von dem Moment, wo der ihm erschien, wie Tag und Nacht, vor ein paar Tagen hat er noch die Christen verfolgen wollen und dann predigt er schon öffentlich. Wenn du Christus begegnet bist im Auferstanden, bist du von einer Stunde auf die andere nicht mehr derselbe Mensch. Wenn das nicht stimmt, dann sind alles, was du liest, Falschberichte, Symbolgeschichten, wo höchstensfalls so Mythen. Aber wenn das wahr ist, und wenn du ihm begegnest, irgendwo an der Ecke, nachts im Traum oder wo auch immer, dann erfährst du. Ich lese noch weiter, 1. Korinther 15, Vers 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden und ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschienen Kephas und den Zwölfen. Da war Judas auch dabei. Von ihm lese ich halt natürlich nichts. Er ist Kephas und dem Zwölfen erschienen. Und dann den Zwölfen. Und wir lesen eine Hierarchie der Wahrheiten. Paulus baut das auf im 1. Korinther 15. Hierarchie der Wahrheiten. Wenn das nicht stimmt, dann. Wenn das stimmt, dann. Und sagt dann von Vers 17, 1. Korinther 15. Wenn nämlich die Toten nicht auferweckt werden. Er redet ja über die Toten. Und er baut die Hierarchie der Wahrheiten auf. Und du solltest die Hierarchie der Wahrheiten genauso prüfen wie die Hierarchie der Lügen. Und die Hierarchie der Wahrheit ist, wenn nämlich die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist auch euer Glaube nutzlos. Und ihr seid noch in euren Sünden. Und auch die, die in Christus entschlafen sind, sind verloren, wenn er nicht auferstanden wäre. Wenn wir unsere Hoffnung nur auf diesem Leben hier auf Christus gesetzt haben, dann sind wir die erbärmlichsten Menschen unter allen Menschen. Wenn das der Fall wäre. Ein Argument der Hierarchie der Wahrheit besagt, wenn nämlich die Toten nicht auferweckt werden, wenn es keine Auferstehung gibt, denn nämlich von seiner Auferstehung hängt unsere Auferstehung ab. Von seinem Sieg hängt mein Sieg ab. Von seiner Erhöhung hängt meine Erhöhung ab. Von seinem Leben hängt mein Leben ab. Wenn das nicht wahr ist, dann kannst du alles andere auch vergessen. Dann gibt es keine Auferstehung. Da wird niemand auferstehen. Wenn mit dem Tod alles aus und vorbei wäre, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn gewesen wäre, dann wäre er auch nicht auferstanden. Also diese Hierarchie der Wahrheit. Wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen wäre, wäre er nicht auferstanden. Dann hätte er auch nicht heilen können. Dann hätte er auch kein Wunder vollbringen können. Dann wäre er auch nicht in den Himmel gefahren. Dann hätte er auch nicht sagen können, ich werde den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden. Dann wäre der Heilige Geist gar nicht gekommen. Die Hierarchie der Wahrheit. Dann wäre die christliche Gemeinde nicht entstanden und da gäbe es heute keine christliche Kirche. Und das nach 2000 Jahren. Und die Gemeinde Jesu freut sich bester Gesundheit, auch wenn sie Höhen und Tiefen durchmacht. Dann wäre das Christentum schon längst bei diesen Halluzinationen ausgestorben. Wenn das nicht wahr wäre. Doch die Gemeinde Jesu freut sich und lebt und feiert den Sieg des Herrn. Er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Die Atheisten glauben, wer tot ist, der ist tot. Und das ist auch eine Hierarchie der Lügen. Es ist unmöglich, kann niemand auferstehen und so weiter. Also da, auf das gehe ich nicht aus, mich interessieren die Atheisten ja nicht viel. Die lasse ich laufen. Wenn jemand nicht leben will, soll er nicht leben. Aber ich will leben. Ich will auferstehen. Ich will mit Christus ein himmlischer Örter sein. Er ist auferstanden. Von ihm heißt es, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt überleg einmal. Er ist auferstanden. Lass diese Worte zergehen. Er ist auferstanden. Wir glauben immer, Gott hat ihn auferweckt. Hier heißt es, er ist auferstanden nach der Schrift. Er hat sich wieder aufgerichtet als Sohn Gottes. Er ist wieder hochgekommen. Er ist wieder rausgekommen. Er ist auferstanden. Und hier wird unser Glaube gewaltig auf Probe gestellt. Können wir das annehmen? Können wir das glauben? Haben wir Beweise dafür, dass er auferstanden ist? Er, der Zeichen und Wunder wirkte zu Lebzeiten, er ist im Geist hinabgestiegen an den untersten Ort, haben wir gestern gehört, müsste ich die Predigt anhören von gestern. Und die Christen bekennen, Christus hat uns durch seinen Tod von Sünde befreit. Durch seine Auferstehung hat uns die herrlichen Güter des Heils und des Himmels gegeben. Und welche wir, und zwar die Segnungen, die wir durch den Sündenfall verloren haben. Römer Kapitel 4, Vers 25, von ihm heißt es, Christus wurde für uns dahingegeben, um unsere Verfehlungen und Vergehungen willen, und ist auferstanden, um unsere Rechtfertigung willen. Er ist auferstanden, um unsere Rechtfertigung willen. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Damit du nicht falsch liegst, damit du nicht in die Irre gehst, damit du dein Glaube nicht vergeblich ist, damit dein Glaube ein Fundament hat. Deshalb ist er auferstanden, damit du nicht umsonst läufst und umsonst betest, umsonst dienst, umsonst glaubst. Deshalb ist er auferstanden. Und durch die Auferstehung Jesus dein Glaube begründet, hat eine neue Wirklichkeit. Du kannst den Erlöser begreifen und sagst, weil er auferstanden ist, werde ich auch auferstanden. Die Hierarchie der Wahrheit. Da hast du eine neue Existenzbegründung und Grundlage und Fundament. Der Auferstandene geht in dir auf. Heute Morgen, Halleluja. So wie die Sonne aufgeht, der Frühling und die Natur. Und plötzlich bei diesen Sonnenstrahlen, Mensch, vorgestern war noch alles kahl und nackt und leer und jetzt grünt und blüht alles. Halleluja, ist das nicht wunderbar? So wie die Natur aufgeht. Und wir haben die Begründung der Auferstehung in der Natur. Und deshalb wird Ostern immer im Frühling gefeiert. Und nicht im kalten Winter, am 24. Dezember, wo alles nackt und kahl ist. Jesus hat eine neue Leiblichkeit. Das Grab ist leer, braucht kein Grab mehr, die Gräber sind alle unnötig. Er lebt und deshalb, du bist nicht traurig, musst nicht traurig sein. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Hör dir die CD von gestern an oder die Predigt, du musst es hören, denn dann kannst du glauben, ich und mein Haus, wir werden gerettet. Komme, was da wolle. Und kannst sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter, weil Jesus lebt, lebe ich und meine Familie und meine ganze Sippe lebt mit mir. Wir sind Teilhaber des Lebens und nicht des Todes durch Jesus Christus. Er ist der zweite Adam. Und so wie in der Bibel heißt es, wie durch einen Adam die Sünde zu der ganzen Menschheit, zu allen Menschen gekommen ist. Und wir sind alle unter der Verbannung, unter dem Fluch, unter der Geiselnahme Satans. Und so ist durch den zweiten Adam Erlösung zu allen Menschen gekommen. Versteht ihr? Begreift das. Lass es eingehen. Lass es zergehen. Durch einen Adam kam die Sünde. Wir sind alles elende, arme, verlorene Sünder. Wir haben keine Hoffnung. Wir sind ohne Gott. Und wir sind dahin gegeben. Die ganze Welt, egal welcher war, ob wer das gewesen sein mag und wo du gelebt hast und welchem Rasse, welchem Volk du gehörst, spielt keine Rolle. Die gesamte Menschheit ist durch Adam verloren gewesen. Gesamte Menschheit. Und jetzt durch den zweiten Adam, lies mal, was Paulus an die Römer schreibt, der zweite Adam, durch ihn ist das Leben zu allen Menschen durchgedrungen. Zu allen Menschen. So wie die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist, selbst bei den Unschuldigsten ist die Sünde durchgedrungen. So ist das Leben sogar bei dem schlimmsten Sünder durchgedrungen. Und in dem Film, was wir am Freitag geguckt haben, in diesem Film ist so gewaltig, da wird der Mörder Barabbas freigelassen. Und er lacht. Er lacht und grinst. weil einer für ihn stirbt als Stellvertreter. Dieser Mörder hätte keine Existenzberechtigung, keine Lebensberechtigung, nichts gehabt. Aber weil Jesus als Stellvertreter für ihn in den Riss gegangen ist, lebt doch der Mörder. Und wenn der Mörder Leben bekommt, bekommst du zweimal das Leben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das Leben ist zu allen Menschen durchgedrungen. Lies, studier mal. Ich habe nicht die Zeit dazu, groß zu predigen. Aber das Leben ist zu allen Menschen, die je gelebt haben, von Adam, Eva bis zum letzten Menschen, außer den Antichristen und den falschen Propheten. Zu allen Menschen durchgedrungen. Weißt du, da musst du nicht mehr ringen und kämpfen. Wird meine Familie gerettet? Werden meine Kinder gläubig? Deine Kinder müssen gläubig werden, was nichts anderes gibt. Deine Familie muss gerettet werden, was nichts mehr anderes gibt. Das Leben ist zu allen Menschen durchgedrungen. Das muss man erleben natürlich. Wenn du an Jesus, den Auferstandenen, glaubst und wenn du sagst, das ist wahr, und wenn du mit Hiob, der so viel Leidvolles, so viel Schmachvolles, so viel Elendes, so viel Schwieriges durchgemacht hat, wenn der Mann sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wenn du zu dieser Erkenntnis kommst und das 2.000-3.000 Jahre vor Christus. Hiob hat 2.000-3.000 Jahre vor Christus gewusst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, obwohl er noch nicht dabei war und nichts miterlebt hat. Hat noch nicht gesehen, das Grab ist leer. Die Leichentücher, die liegen schön zusammengerollt. Er hat nichts von dem gesehen und sagt trotzdem aus der Überzeugung durch den Heiligen Geist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns zusammen sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn das der alte Hiob, der nicht Abraham kannte, nicht das Gesetz kannte, kein Israel kannte, kein Moses kannte, keine diese wunderbaren Geschichten, David nicht kannte, diese wunderbaren Psalmen, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der kannte nichts von diesem ganzen frommen Zeug. Und wusste trotzdem, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, du musst nicht die ganzen religiösen Sachen wissen, du musst nur eines wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann hast du alles inklusiv. Dann ist der Herr dein Hirte, dann ist der Herr dein Fels, dann ist der Herr alles. Dein Brot, dein Wasser, dein... Ja, du hast alles. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und weißt du, was der Hiob noch weiter sagt? Mein Erlöser, nicht der Erlöser der anderen. Er spricht auch noch ganz interessante Sache. Ich habe nicht die Zeit dazu. Aber trotzdem, er ist der Schiedsmann. So Schiedsrichter ist er. Der Herr. Und der Herr ist mein Schiedsmann. Und der trifft die große Entscheidung und sagt, du wirst leben. Weil ich lebe, sollst du auch leben. Das ist mein Schiedsmann. Der Herr sagt es. Aber jetzt hör mal, was der Hiob noch sagt. Also der Hiob hat so viel von Gott gewusst, als mehr als du glaubst und denkst. Da heißt es, und weil mein Erlöser lebt und so weiter. Und auch ich werde mich mit ihm aus dem Staub erheben. Auch ich werde mich mit ihm aus dem Staub erheben. Du wirst dich eines Tages aus dem Staub machen. Halleluja. Wow. Das wird ein Tag sein, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Unsere ganzen Mitmenschen, die an Jesus Christus glauben, Jesus lieb haben, Jesus angenommen haben, die werden sich alle aus dem Staub machen. So wie Jesus sich den Juden, den hohen Priestern, den Römern, den ganzen Ganoven damals, sich aus dem Staub gemacht hat. Hier mein Thema, das Thema wird in diese Richtung gehen. Wo habe ich das hier? Die Ungläubigen sind besiegt. Jesus hat sich aus dem Staub gemacht, Halleluja. Und wir machen uns aus dem Staub des Negativen, des Verderblichen, des Tödlichen, des Krankmachenden, wir machen uns aus dem Staub, weil Jesus lebt. Und ich werde mich als mit ihm aus dem Staub erheben. Paulus ist ihm begegnet und hat sich aus dem traditionellen Staub sich weggemacht, ab, fort. Heute erleben viele Menschen auch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Plötzlich aus dem heiteren Himmel. Leute, die nicht in die Kirche gehen, die sind der Kirche und dem Glauben und Gott manchmal viel, viel näher als die, die jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich mag euch, ich habe euch lieb und ihr glaubt an Herrn Jesus. Aber ich erlebe etwas Phänomenales in der Endzeit, weil die Kirchen einen toten Christus predigen, die sagen, Jesus wäre nicht auferstanden, in den evangelischen Kirchen ganz groß, Katholiken sind da ein bisschen anders, aber da wird groß verkündigt, Gott ist tot, Jesus ist nicht auferstanden, alles nur Hirngespinste, Bultmann und seine ganzen Genossen. Die haben sogar, Bultmann hat sogar demonstriert in Tübingen in den 50er Jahren, ging auf der Straße und die Auferstehung Jesu Christi soll aus der Bibel ausgelöscht werden. Ich muss vorstellen, Theologieprofessoren in Tübingen. Weißt du, kein Wunder, dass die Leute sagen, Kirche rutscht mit dem Puckel runter, ich will mit Kirche und Religion nichts zu tun haben. Gott begegnet ihnen anders auf dem Weg nach Emmaus. Auf dem Weg irgendwo im Urlaub, auf dem Weg irgendwo im Krankenhaus, auf dem Weg irgendwo begegnet plötzlich der Herr auf einer mysteriösen Art und Weise. Und manchmal sogar in der Todesstunde, aber das reicht vollkommen aus. Manche werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Und mir ist der Herr sogar auf dem Weg nach Damaskus erschienen. Schreibt Paulus, ich habe keine guten Absichten gehabt, als er nach Damaskus die Gemeinde, da wollten Leute umbringen, das waren Mörder. An seinen Händen klebte Blut von unschuldigen Menschen und er war auf dem Weg nach Damaskus, der wollte das Christentum zerstören. Und was passiert? Plötzlich umleuchtete ihn ein Licht. Der hat nicht das Licht gesucht. Der hat nicht Gott gebeten, Herr, begegne mir, erscheine mir oder was ist jetzt die Wahrheit? Plötzlich, ein Knall und er liegt zu Boden und er weiß nicht, warum die, und weißt du, das ist so widersprüchlich, auch jetzt die Begegnung beim Saul von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus, die einen hören eine Stimme, die anderen sehen ein Licht und keiner weiß genau, was es gewesen ist. Weißt du, wenn Gott einem Menschen begegnet, kann ein Mensch oft gar nicht selber erklären, können die Kollegen und die Nachbarn gar nicht erklären, was mit ihnen passiert ist. Plötzlich ist er blind, sagt, bitte hilf mir, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Bringt mich da in die Herberge, in meine Loge, wo ich da hin muss und so weiter. Plötzlich war er geblendet. Jetzt streiten sich, wir haben gehört, eine Stimme, da sprach, wer bist du natürlich. Die haben gesprochen, aber es war eine Sache zwischen Saulus und Jesus. Diese Erscheinungen, diese Gottesbegegnungen, diese Gottesstunden sind Sachen zwischen dir und Gott und mit sonst niemand. Herr, wer bist du? Du musst vorstellen, wie der Kerl in die Knie gegangen ist. Kein Wunder, dass er im Staub lag. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt hör zu, was dieser Saul von Tarsus betet. Der Tarsus hat an Jesus geglaubt, obwohl er die Christen verfolgt hat. Obwohl er die Christen gehasst hat, wie der Teufel das Weihwasser. Obwohl er hinter den Gläubigen her war. Hör mal, was er betet. Herr, wer bist du? Der sagt zu Jesus, Herr. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Und niemand kann Jesus begegnen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Herr, wer bist du? Du musst vorstellen, der Saul von Tarsus ist auf einem krummen Weg, auf einem gottlosen Weg, auf einem verderblichen Weg, rennt in sein Unglück und da begegnet ihm der Herr. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir werden in der Endzeit Bekehrung erleben, da schlackern wir mit den Ohren. Solche Saul von Tarsus Bekehrungen, die der Herr selber bekehrt, die der Herr selber verändert. Und der Herr muss jeden Einzelnen von uns selbst begegnen, jeden Einzelnen von uns bekehren, jeden Einzelnen von uns umkrempeln, jeden Einzelnen von uns verwandeln. Der Herr muss es tun, wir können es nicht. Die Pastoren können es nicht, die Diakone können es nicht, die Älteste können es nicht, niemand kann es, das kann nur der Heilige Geist. Plötzlich umleuchtete ihn ein Licht, wie das auch immer aussieht. Und er hat seine Gotteserscheinung gehabt. Und ich bin überzeugt, er schreibt nachher, weißt du, er schreibt, wir kennen Christus nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ich bin überzeugt, das ist meine Überzeugung, ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber ich habe es dahingestellt, wir können uns diskutieren und streiten. Ich bin überzeugt, er kannte Jesus persönlich. Er, der zu den Füßen Gamaliel saß und so weiter, und Jesus sogar den Gamaliel zitiert an einer Stelle und dergleichen und auch zitiert wird, oder an mehreren Stellen sogar Philosoph oder Rabbi Gamaliel zitiert wird, er kannte diesen Jesus. Er muss ja diesem Jesus begegnen, denn es war ein Skandal im gesamten Land. Aber er sagt, ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch, als Juden, als Nazarener. Ich kenne Christus jetzt nach dem Geist, den Auferstandenen. Und du musst Christus, den Auferstandenen, kennenlernen, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war tot und ich bin lebendig geworden. Er gab sein Leben für dich und mich hin. An Johannes 10, Vers 18. Und Jesus hat ja seine Auferstehung ja vorausgesagt. Das ist ja keine Sensation gewesen. Da sagt Jesus, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch wieder zu nehmen. Jesus hat die Macht gehabt, sein Leben hinzugeben. Und bei der Auferstehung, er ist auferstanden. Und ich habe auch die Macht, es wiederzunehmen, damit ich den Auftrag des Vaters erfülle. Er hat die Macht, das Leben wiederzunehmen. Und als er dort unten lag, als er die Hölle gefangen genommen hatte, und ich habe euch gestern gesagt, der Heiland hat keine Zeit gehabt, für sich selbst was zu tun, denn die Juden haben gesagt, anderen hat er geholfen, soll er sich selber auch jetzt helfen. Der hat es nicht möglich, es war nicht möglich, der hat noch so viel zu tun gehabt. Der Schächer musste ins Paradies und dann musste die Hölle geplündert werden und der Himmel bevölkert werden. Der musste retten und er sagte, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Aber dann, als er dort unten lag, nach der dreistündigen Sonnenfinsternis, sagte er, jetzt muss ich auch aufstehen. Das ist Zeit für mich. Ich habe die anderen alle jetzt gerettet, jetzt komme ich auch raus. Muss ich auch raus. Und niemand nimmt mir das Leben. Und wenn ich wieder will, hole ich mir das Leben wieder zurück, denn er ist das Leben. Nicht nur die Wahrheit und nicht nur der Weg, er ist auch das Leben. Begreife das. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist sein Werk gewesen. Natürlich hat Gott ihn auferweckt. Gott war in ihm. Das ist das Rätsels Lösung. Ich will noch einen geschichtlichen Zeugen herbeinehmen. Ich lese Flavius zurzeit wieder. Ich habe schon ein paar Mal gelesen. Jedes Mal fällt mir was Neues ein und geht mir was Neues auf bei diesem Mann, der eigentlich eine sehr zwiespältige Gestalt war. Er war Mitglied des Hohen Rates, dann ist er zu den Römern rübergelaufen, hat sich da eingeschmeichelt. Okay, so ähnlich, so ein Doppelgänger, so Wendehals. Das war Flavius. Egal, auf jeden Fall, er schreibt in seinen Werken, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann. Wenn man ihn überhaupt als einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller jener Menschen, die Wahrheit freudig annahmen. So gewann er viele Juden und auch viele Griechen für sich. Er war der Messias und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzetod verurteilte, wurden doch diejenigen, die ihn von Anfang an beigestanden, nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dieses und tausend andere wunderbare Dinge von ihm prophezeit hatten. Ist das also nicht die Christen, was es geschrieben haben? Es war ein Gegner eigentlich der Christen. Und die Gruppe der Christen, so nannte man sie, besteht bis auf den heutigen Tag. Also, kann jeder nachprüfen. Und das ist um die Zeit 70 nach Christus. Kann jeder nachprüfen. Josephus hat halt nicht versucht, den Römern zu gefallen, hat nur die Geschichte erwähnt, die sich zugetragen hatte. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Jesus ist ihnen erschienen, diesen Jüngern. Und diese Sekte, schreibt Flavius, besteht heute noch. Und ich darf dir sagen, Bruder Flavius, du lebst nicht. Aber die Sekte besteht heute noch, nach 2000 Jahren. Die glauben immer noch an die Auferstehung des Herrn und die bezeugen immer, er ist wahrhaftig auferstanden und können es nicht lassen. Hier Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen, also den Jüngern, hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage lang hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Alles, was du über das Reich Gottes heute weißt im Neuen Testament, ist nach der Auferstehung gegeben worden. Und er ist also 40 Tage lang hindurch regelmäßig jeden Tag erschienen, auch damit der letzte Zweifler bekehrt wird, der letzte Zweifler überzeugt wird, 40 Tage nacheinander erschienen, sodass der Letzte sagen kann, er ist wahrhaftig auferstanden, er ist nicht tot, er lebt. Und sogar 500 Leuten ist er auf einmal erschienen. Das heißt also, die Gemeinde existierte bereits irgendwo. Denn wir wissen, am Pfingsten, ein paar Tage nach der Himmelfahrt, nachdem Jesus im Himmel gefahren wird, da gab es nur 120. Aber hier ist er 500 Leuten irgendwo bei einer Versammlung, welche auch immer, heimlich oder öffentlich, da ist er 500 Leuten auf einmal erschienen. Und Paulus sagt, viele dieser Leute leben heute noch. Und Korintherbrief wurde 57 nach Christus geschrieben. Eine der ältesten neutestamentlichen Schriften für uns. Also Halluzination? Nee, nee. Es war was Echtes, was die erlebt haben. Und das älteste Zeugnis lautet hier, lies mal, und das ist, Paulus bezieht sich selbst, 1. Korinther 15, Vers 3. Weißt du, ich möchte, dass du Ostern begreifst und sagst, das war nicht nur eine schöne Zeit, und es gab nicht nur Ostereier und Osterhasen, das hat mit Ostern nichts zu tun. Jesus ist erschienen. Jesus ist mir begegnet. Und einer dieser ältesten Zeugen von 56, 57 nach Christus. Denn vor allem habe ich euch überliefert, sagt Paulus, 1. Korinther 15, 3. Denn von allem habe ich euch überliefert, was ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas und dann dem 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Wahrscheinlich waren es die Essener, die auf das Reich Gottes warteten. Und der Herr erscheint denen, die auf das Reich Gottes warteten. Und die meisten von ihnen sind noch heute am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, seinem Bruder, den zweiten, dritten. Danach erschien er dem Jakobus. Du musst vorstellen, die glaubten nicht an Jesus. Und danach erschien er, dann sagte ich, muss zu meiner Familie, die nicht an mich glaubt. Zu meiner Familie muss ich hin. Der Heiland geht zu deinen Familienangehörigen, die nicht an Jesus glauben, geht er hin und er erscheint selber. Danach erschien er dem Jakobus, dem Judas, dem Matthias und wie diese heißen, wir haben ja die Namen, ein paar Namen von diesen Brüder Jesu, Vettern Jesu, was das auch immer gewesen sind, auch die Schwestern. Und dann ist er zu dem Jakobus erschienen. Du siehst also diese Hierarchie der Wahrheit, der Offenbarung. Wir haben eine Hierarchie der Offenbarung. Und dann ging er zum Jakobus. Auch meine Familie muss gerettet werden. Was nützt es, wenn ich in den Himmel gehe, wenn ich auferstehe, wenn ich lebe und meine Familie vor die Hunde geht und weiter dann die Lügen der Juden glauben? Und er ist dem Jakobus erschienen. Und weißt du, was aus dem Jakobus geworden ist? Ein großer Apostel. Eine Säule in der Gemeinde, das ist Jakobus nachher gewesen, der hat die Gemeinde übernommen und Jahrzehnte geleitet diese Gemeinde, bis dann so Vetterleswirtschaft entstand und er ermordet wurde, von der Mauer gestürzt nach der Legende. Aber er ist Jesus begegnet, der Bruder begegnet seinem Bruder. Jesus ist unser ältester Bruder, Erstgeborene. Und der kommt zu deiner Familie. Wunder dich nicht, wenn der Herr plötzlich bei deiner Familie irgendwo anklopft. Bei deinen Lieben. Und es ist Jakobus, der nicht glauben wollte. Der gesagt hat, Mutter, guck, dass der Junge nicht auf diesen Blödsinn da reinfällt und noch Märtyrer wird und so weiter und so einen Aufstand übt, wie alle anderen Galiläer auch. Es reicht uns, was wir alles schon an Leid erfahren haben als Volk. Versucht ihn von seiner Aktion zu abzubringen. Dieser Jakobus, derselbe Jakobus, der seinen Bruder nicht verstanden hat. Und du hast vielleicht Brüder und Schwestern, die dich nicht verstehen. Danke Gott dafür, dass sie dich nicht verstehen. Denn die werden nachher umso besser den Heiland verstehen. Und er ist Jakobus erschienen. Lies mal. Und natürlich auch mir als Letzten, den Unerwarteten, den Unreifen, der Missgeburt, er bezeichnet sie sogar als Missgeburt. Der Herr erscheint sogar den ganzen, und wenn ich das Wort Missgeburt nehme, den ganzen Missgeburten. Wir kennen das Buch Ben-Hur, einen Film, schöner Film, nette Geschichte. Und der hat sich vorgenommen, ich beweise, weil seine Frau gläubig war, ich beweise Christus und alles in Humbug und Lüge und Schwindel und Gaunerei. Und schreibt und sammelt Material und hat sehr gutes Material zusammengesammelt. Und als er fertig ist, plötzlich kriegt er die Erleuchtung, wird der Christ und sagt, Frau, ich glaube an den Auferstandenen, gegen den ich jetzt so viel Material gesammelt habe, den ich widerlegen wollte und den Herrgott der Lügen strafen wollte. Ich bin hier selber Christ geworden, eine Missgeburt. Was soll ich machen? Und die Frau war wahrscheinlich voll Heiligen Geistes, weiß ich nicht, lasse ich dahingestellt. Plötzlich sagt, mach das genauso wie bisher. Schreib dieses Werk und bringt dann zu gutem Ende und so weiter. Und dann ist Ben-Hur entstanden, diese Geschichte. Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, Gott und Glauben und so weiter, dieses Werk. Lass diese Missgeburten, kümmere dich nicht um die Missgeburten. Paulus sagt, der Herr ist auch mir als eine Missgeburt entstanden. Weißt du, was eine Missgeburt ist? Denk drüber nach. Gar nicht geboren werden dürfte und was weiß ich und... Und dann belegt er das belegt es, seinen Glauben und alles, was Gott getan und Gott gewirkt hat. Die Auferstehung. Weißt du, Gott bekehrt die Menschen. Das ist das zentrale Thema. Das ist kein Wahn. Denn wenn Christus nicht auferstanden wäre, würden wir heute noch alle in unseren Sünden und hätten den sicheren ewigen Tod vor uns. Er ist auferstanden. Das ist nicht nur eine Fantasie, das ist eine echte Realität. Ich weiß, das kann ich nicht erklären. Ich möchte jetzt versuchen, ich bemühe mich schon seit 2 Stunden, euch zu überzeugen, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber es muss der Heilige Geist tun. Muss der Herr euch bekehren und der Herr euch das aufdecken, diese Decke von den Augen nehmen. Ja, aha, dieses Aha-Erlebnis muss vom Heiligen Geist kommen, muss ein Werk des Himmels sein. Er lebt, er lebt, er lebt in mir. Und weil er lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen. Lebe ich ein gottgefälliges Leben, ein heiliges Leben. Preis Gott. Lass uns aufstehen. Die Auferstehung. Du solltest heute Morgen den Saum des Auferstandenen berühren. Der Herr sagt einmal zu jemand, weißt du, es ist schön, den Herrn zu berühren, ich möchte den Herrn berühren, aber der Auferstandene sagt gleich am Morgen, in einer Situation, bitte berühre mich nicht, ich bin noch nicht verherrlicht. Berühre mich nicht, ich bin noch nicht verherrlicht. Heute ist Jesus verherrlicht, heute darfst du ihn berühren, musst ihn sogar berühren, bleibt dir nichts anderes übrig. Wenn du gerettet werden willst, halte dich am Rockzipfel des Herrn. Herr, alles, was ich bin, bin ich allein aus deiner Gnade. Herr, dass ich glauben kann, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du alle Gewalt hast im Himmel und auf Erden, dass du der mächtige Herr und Gott bist über alles, was in dieser Welt lebt und webt und sich bewegt und keucht und feucht. Wenn das wahr ist, Herr, ich will dich berühren. Und ich würde heute Morgen nicht nach Hause gehen. Ich würde heute Morgen nicht mich ruhig hinsetzen und sagen, ja, Ostern, das ist was Schönes, was Wunderbares. Nein, ich würde so lange daran arbeiten, bis ich genauesten weiß, er lebt, aber nicht nur das, er lebt auch in mir. Und mir ist er erschienen als eine vorzeitige, unzeitige, unerwartete Mistgeburt. Pfui. Du denkst, das ist jetzt schlimm, was ich sage, aber wir sind alle solche Mistgeburte. Wir hätten keine Berechtigung zu existieren, wir hätten nichts. Aber uns ist der Herr erschienen und weil uns Jesus erschienen ist, habe ich eine Existenzberechtigung. Ist das nicht fantastisch? Ich bin begeistert. Halleluja, Vater, ich preise dich für die Auferstehung Jesu Christi, dass er auferstanden ist. Er sagt, niemand nimmt das Leben von mir und wenn ich will, wiederhole das Leben wieder zurück. Und du hast das Leben wieder zurückgeholt und du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Preis Gott. Lass uns singen und Gott preisen und anbeten mit einem Chorus. Er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Mein Jesus, ja, er lebt. Zieh alle Register, was du kannst. Preise Gott, rühm, solange du kannst, bis übermorgen. Halleluja. Deshalb, wir haben für manche Feiertage im christlichen Lager 2-3 Tage, weil du das in einem Tag gar nicht genießen kannst, was der Herr dir vorbereitet hat. Und wir nehmen unser Evangelisationsopfer, das ist immer noch unser Evangelisationsopfer. Wir schalten Anzeigen hier und da, verschiedene Zeitungen, ganz besonders für BZ. Und ich möchte euch Mut machen, also wenn du mithelfen möchtest, dass die Botschaft von Jesus weiter, weithin schallt, über Berg und Tal, hilf mit. Für Anzeigen, Hinweis auf die Predigt, www.matudes.net und so weiter. Und dann starke Predigten. Leute sollen hören, was hier abläuft, was hier passiert, was wir zu sagen haben. Und viele Menschen werden gesegnet. Überall im deutschsprachigen Raum. In Chile hören sie die Andacht. Jetzt kriege ich Post sogar. Leute überweisen aus Kanada sogar Schecks. Und die sagen, wir sind so gesegnet. Wir sind so berührt. Und wir sind so angetan, dass hier noch so unverblümt das Evangelium gepredigt wird. Mach's weiter, Pastor. So, wir möchten einfach diese Botschaft weiterhin schallen lassen. Jesus, ja, er lebt.